Ja, eigentlich bin ich immer noch beeindruckt von letzten Sonntag. Schon, dass ich nur auf eine Seite gucken muss heute. Die meisten oder die da waren, denke ich, die erinnern sich sicherlich an die erfrischende Predigt von Daniel, der über das Thema Liebe, Hoffnung, Glaube. Eigentlich der Text heißt Glaube, Hoffnung, Liebe, aber er hat uns ja gesagt, Liebe als Basis, darauf aufbauend die Hoffnung, durch die wir einen anderen Blick auf diese Welt bekommen und herauskommen aus der negativen Sicht und in allen Fällen, wo wir Menschen begegnen, einen Unterschied machen können. Und aus dieser Hoffnung heraus wird der Glaube zur Tat, so die Grundlage oder die Gesetzmäßigkeit unseres Christenlebens. Ich habe erstmal einen Text aus Hesekiel Kapitel 47. Mancher, der regelmäßig Bibel liest, weiß eigentlich schon, was da steht. Ich lese es trotzdem. Es ist nicht der eigentliche Predigttext, aber ich nehme ihn so als Einstieg und gehe nachher auch noch ein bisschen darauf ein. Hesekiel Kapitel 47, die Verse 1 bis 6. Und er führte mich zurück zum Eingang des Hauses, und siehe, Wasser floss unter der Schwelle des Hauses hervor nach Osten. Denn die Vorderseite des Hauses war nach Osten gerichtet. Und das Wasser floss unten herab an der rechten Seite des Hauses südlich vom Altar. Und er führte mich hinaus durch das Nordtor und ließ mich den Weg außen herumgehen zum äußeren Tor auf dem Weg, der sich nach Osten wendet. Und siehe, das Wasser rieselte auf der rechten Seite hervor. Und als der Mann gegen Osten hinausging, die Messschnur in seiner Hand, da maß er 1000 Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen, Wasser bis an die Knöchel. Und er maß 1000 Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen, Wasser bis an die Knie. Und er maß 1000 Ellen und ließ mich hindurchgehen, Wasser bis an die Hüften. Und er maß 1000 Ellen, ein Fluss, den ich nicht durchschreiten konnte, denn das Wasser war tief, Wasser zum Schwimmen, ein Fluss, der nicht mehr durchschritten werden kann. Und er sprach zu mir, hast du gesehen, Menschensohn? Und er führte mich wieder zurück am Ufer des Flusses entlang. Wie gesagt, möchte ich nicht in erster Linie mich auf diesen Text beziehen, sondern uns heute Nachmittag mitnehmen auf eine, ja, ich sag's mal, auf eine Wanderung mit Jesus durch die verschiedenen Etappen, die er mit seinen Jüngern gegangen ist. Wir sind ja auf einem Weg als Christen, auf einem Weg, der klar vorgezeichnet ist, der uns in der Bibel auch gezeigt wird und ein Weg, der ein Ziel hat. Und dann ist es wichtig, dass wir uns manches Mal daran erinnern, wer ist eigentlich der, der uns diesen Weg zeigt. Wir folgen Jesus. Und deswegen ist es gut, mitzukommen auf eine Wanderung mit ihm, der uns durch verschiedene Etappen oder durch verschiedene Erfahrungen, durch verschiedene Schritte führt, damit wir unser Christenleben auch erfolgreich leben können. Wie gesagt, auch unser Wort, auf das ich erstmal nicht näher eingehen möchte, zeigt uns ja einige Etappen, die der Prophet von diesem Mann, der ihn geführt hat, einige Etappen, die dieser Prophet gehen sollte, geführt durch diesen Mann, der ihm da in dieser Vision erscheint. Bis zu der letzten Etappe, wo er scheinbar den Boden unter sich verliert und wo uns trotzdem klar ist, Gott ist da und führt diesen Weg ganz bewusst. Das heißt ja dort, und er führte mich weiter, er maß 1000 Ellen weiter und führte mich hinein. Also es ist nicht ein Weg, auf den er einfach so geraten war, sondern ein Weg, der von Gott so bestimmt war. Nun, Jesus geht am Ufer des Sees Genezareth entlang, und er sieht dort einige Fischer, die ihre Netze flicken. Und er ruft sie oder einige von ihnen zu sich und bittet sie, ihm zu folgen. Damit beginnt der Weg mit Jesus. Jesus bittet uns, ihm zu folgen. Natürlich ist es heute nicht immer Jesus persönlich. Wir wissen, wir wurden von Menschen eingeladen und haben angefangen, diesen Weg zu beschreiten. Aber im Letzten wissen wir, diesen Weg gibt es nur, weil Jesus ihn vorgezeichnet hat. Also er ruft einige zu sich und bittet sie, ihm zu folgen. Die Bibel ist ja in Ausschnitten geschrieben. Irgendjemand, ich glaube es war Johannes, der hat geschrieben, wenn man alles schreiben würde, würde die Welt die Bücher nicht fassen. Wenn man all die Dinge, die Menschen mit Jesus erlebt haben oder Jesus gesagt hat oder gelebt hat, aufschreiben wollte. So ist die Bibel in Abschnitten oder in Ausschnitten geschrieben. Und ich gehe mal davon aus, dass diesen Menschen, die Jesus da am Ufer gerufen hat, gar nicht richtig bewusst war, wer Jesus ist. Sie hatten vielleicht von ihm gehört. Er war aber noch unbekannt. Wer ist dieser Jesus? Jedenfalls, sie befolgen seinen Ruf und sind bereit, die Netze, die Boote und erstmal auch ihren Job, ihre Aufgabe, ihren Brotverdienst zur Seite zu legen, mal zu verlassen und Jesus zu folgen. Und dann lesen wir etwas Interessantes auf dieser ersten Etappe. Die meisten Menschen, die andere zu Jesus einladen, laden erstmal zu einem Gottesdienst ein. Ich lade dich ein zu einem Gottesdienst. Aber hier sehen wir etwas ganz anderes. Wir erleben ein paar Dinge, die Jesus mit seinen Jüngern ansteuert und die ihnen bestätigen soll, dass es richtig gewesen ist, diesen Schritt zu Jesus zu tun. Sie besuchen gemeinsam das Wohnhaus eines derer, die Jesus gerufen hat, nämlich das Wohnhaus des Petrus. Und dort finden sie die Schwiegermutter des Petrus krank. Und Jesus rührt sie einfach an und sie wird gesund in einem Augenblick. Sie kann aufstehen und ihnen etwas zum Essen zubereiten. Das war so ihre erste Bestätigung. Es wird wohl richtig gewesen sein, mit Jesus zu gehen. Etwa zur gleichen Zeit sind sie mit Jesus auf einer Hochzeit eingeladen und sie erleben mit, wie Jesus aus Wasser Wein macht und so diese Feier rettet. Auch wieder eigentlich kein Gottesdienst, aber Gott mittendrin und sie im Gefolge von Jesus. Von dort aus machen sie, ich springe einfach mal so ein paar Etappen hin und her, machen sie einen Besuch im Krankenhaus in Jerusalem. Und dort fällt Jesus ein Mann auf, der wahrscheinlich sehr niedergeschlagen und entmutigt war. Wir erfahren später, dass er dort fast sein ganzes Leben zugebracht hat. Und Jesus heilt ihn ganz spontan. Auf der nächsten Wegstrecke rufen zwei Blinde hinter ihm her, als er auf dem Weg in eine andere Stadt ist Und er wendet sich ihnen zu und heilt sie. Und die Jünger, die Menschen, die ihm vom Ufer des Sees gefolgt waren, ohne wirklich zu wissen, wem folgen wir da, die wurden mehr und mehr bestätigt und erleben hautnah, was geschieht. Über diese erste Etappe des Weges, den die Jünger mit Jesus gehen, möchte ich schreiben: Faszination Jesus. Sie waren fasziniert von Jesus, was der kann. Das ist es wert, dabei zu sein. Mit ihm zu gehen, lohnt sich scheinbar. Wir sind so begeistert, weil alles wie am Schnürchen klappt. Und wir können aus der Rolle der Zuschauer einfach auch ein bisschen stolz sein, dass dieser Meister gerade uns gerufen hat. Wer erinnert sich noch an 2014, Deutschland in Brasilien? Da hieß es am nächsten Tag in den Zeitungen: Wir sind Weltmeister. Und wir haben alle ein bisschen stolz drauf geschaut. Wir haben nichts dazu beigetragen, aber wir waren fasziniert. Ein paar Jahre vorher waren wir alle Papst. Ob das so wichtig ist, weiß ich nicht, aber Weltmeister ist auch nicht so wichtig, gerade wenn man an gestern Abend denkt, dann wird das doch sehr relativ und die Begeisterung schwindet auch ganz schön schnell. Aber die Jünger oder die Menschen, die Jesus gefolgt waren, waren nun fasziniert von Jesus und so ein bisschen stolz, dass sie mit ihm gehen durften. Der Weg mit Jesus geht aber weiter. Und wir lesen dann, ich überspringe jetzt die Texte, aber wir kennen, wenn wir Bibel lesen, ja auch diese Geschichten. Dann ging Jesus weg mit ihnen auf die andere Seite des Sees Genezareth, heißt es in den Evangelien. Und viele Menschen folgen ihm nach, folgen einfach mit, weil es schon toll war, Jesus zu hören und auch ein bisschen mit teilzuhaben an den Wundern, die er tat. Nach einem langen Tag, an dem Jesus gelehrt hatte und gepredigt und den Menschen gedient hat, vielleicht in Seelsorge oder wie auch immer, und die Begeisterung der Jünger sicherlich ungebrochen war, schlagen am Abend, bevor es richtig dunkel und gefährlich wird, diese Jesus vor: Lass doch die Menschen nach Hause gehen, damit sie sich in den umliegenden Ortschaften versorgen und noch rechtzeitig nach Hause kommen. Und nun geschieht etwas, was sie bisher auf ihrer Wanderschaft mit Jesus noch nicht gekannt haben. Jesus sagt zu ihnen auf einmal: Sorgt ihr bitte für sie. Sorgt ihr dafür, dass diese alle versorgt werden. Das waren nun aber ganz neue Töne von Jesus. Und wie bitte sollen wir das denn tun? Jesus lässt sie aber nicht alleine, sondern lässt sie nur zusammentragen, was sie finden. Wie viel Brote habt ihr? Wie viel Fische habt ihr? Ist irgendjemand da, der etwas mitgebracht hat? Sammelt das einfach ein. Und dann löst Jesus das Problem mit den Jüngern gemeinsam. Diese zweite Etappe des Weges mit Jesus zeigt uns, nun sind wir nicht mehr nur noch Zuschauer und betrachten fasziniert, was Jesus tut oder tun kann, sondern jetzt sind wir solche, die Jesus mit einbezieht in seine Handlungen. Wir sind also Mitarbeiter. Wir sind gefordert. Ein Stück weiter auf ihrer Wanderung heißt es dann: Und Jesus begann seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen wird. Und dort wird er von den hohen Priestern und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet werden. Hey, dafür sind wir nicht mit dir gegangen. Damals, als du uns gerufen hast, haben wir ganz andere Träume gehabt. Da haben wir gedacht, es wird nur noch gut und einfach und schön, mit dir zu gehen. Das werden wir auf keinen Fall so hinnehmen. Und das ist die ganz verständliche Reaktion, wenn uns zum ersten Mal bewusst wird, dass es in der Nachfolge auch Dinge gibt, die zu bewältigen sind, die nicht so leicht zu erklären sind. Ganz verständliche Reaktion der Jünger, für die sich in dieser Situation wieder einmal der Petrus zum Sprecher macht und sagt, Jesus, auf gar keinen Fall. Jesus aber sagt auf diesem Abschnitt des Weges zu seinen Jüngern, wenn ihr mit mir weitergehen wollt, dann geht das nur, wenn ihr aufhören könnt, euch selbst und eure Wünsche in den Mittelpunkt zu stellen und bereit werdet, eure Ziele zu opfern und euer Leben ganz auf mein Ziel auszurichten. Er hat es mit anderen Worten gesagt. Er sagt, wer nicht bereit ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen und mir nachzufolgen, der kann nicht mein Jünger sein. Auf dieser Etappe wird klar, das Leben mit Jesus ist nicht immer ein Spaziergang, auf dem hier und da vielleicht auch mal eine kleine Hürde bewältigt werden muss, so wie wenn man im Wald spazieren geht und mal ein paar Stöcke im Weg liegen, die man auf die Seite räumen kann. Nein, der Weg mit Jesus kann nur dann gelingen, wenn wir uns bewusst mit dem Ziel dieses Weges befassen. Wir gehen nicht nur mit, sondern wir lernen, wohin es geht. Dazu gilt es, ein klares Ja zu haben. Hier lernen wir, dass unser Christenleben nicht mehr nur auf guten Erfahrungen aufgebaut ist, sondern dass es auf ein Ziel ausgerichtet ist. Dann kann man auch mal eine Strecke bewältigen, ohne gleich eine tolle Bestätigung zu bekommen. Wir geben nicht mehr auf, weil unsere Ausrichtung eine andere geworden ist. Der Blick ist nicht mehr auf uns gerichtet, sondern der Blick ist auf Jesus und sein Ziel gerichtet. Jesus geht mit seinen Jüngern weiter. Die vierte Etappe. Die Richtung ist für ihn klar. Es kommt, wie es er vorausgesagt hat. Er wird gekreuzigt. Und die Jünger sind erschrocken und fliehen. Damit haben sie nicht gerechnet. Sie fliehen in großer Angst. Aber zu seiner Voraussage hatte Jesus damals auf Etappe 3 auch gesagt, dass er auferstehen wird. Und so geschah es auch. Als der Auferstandene sucht er die Schar seiner Jünger, die sich eingeschlossen hatten, immer noch in ihrer Angst, was geschieht da mit uns? Wir können es nicht begreifen. Und er findet nicht alle dort, sondern nur einige wenige. Und die berichten dem Thomas, der nicht dabei war, Jesus ist da gewesen, er ist auferstanden. Aber Thomas sagt, davon will ich nichts wissen. Wenn ich nicht sehe, werde ich es nicht glauben. Und als Jesus ihm dann ein wenig später begegnet, konfrontiert er ihn mit der Tatsache und sagt einfach, Thomas, selig sind die nicht sehen und doch glauben. Über diese vierte Etappe möchte ich schreiben, wenn wir Jesus wirklich nachfolgen, wird er uns auch Situationen zumuten, in denen wir mit allem eigenen Wissen, mit aller eigenen Fähigkeit nicht fertig werden können mit dem, was uns aufgetragen ist oder was wir tun sollen. Er wird uns Dinge zumuten, die unser Wissen übersteigen, die unsere Fähigkeit am Ende sein lassen werden. Und hier setzt wahrer Glaube ein. Selig sind die nicht sehen und doch glauben. Wir bleiben dabei, uns kann nichts mehr von ihm trennen. Ihm trauen wir zu, dass er alles im Griff hat, auch wenn wir noch gar nichts von seiner Macht und von seiner, ja, davon sehen können, dass das Blatt sich wieder wenden wird. Jetzt möchte ich uns ein Stück zu unserem Eingangstext zurückführen und erinnern an das, was wir da gelesen haben, und einfach fragen, wie weit wollen wir mitgehen, wenn Jesus uns durch das Leben führen möchte. 1000 Ellen Wasser bis an die Knöchel, das ist eine faszinierende Erfrischung. Wie schön, wenn es draußen so heiß ist und wir haben ein Wasser, das bis an die Knöchel reicht. Und dann können wir uns erfrischen und bleiben in der Zuschauerrolle. Oder Wasser bis an die Knie, Annahme der Herausforderungen, die sich von Jesus auch mal gebrauchen zu lassen. Wasser bis an die Lenden, da tritt schon die Frage auf, ob ich auch bereit bin, um Jesu Willen ein paar eigene Entscheidungen und Wünsche zu hinterfragen und sie unter das zu stellen, was Jesus für mein Leben wichtig ist. Und die letzte Etappe, noch 1000 Ellen schwimmend im Strom, wo man mit den Füßen nicht mehr auf den Grund kommt. Bin ich bereit, Gott zu vertrauen, wenn ich auch gar nichts sehe von seiner Macht und nichts fühle von seiner Macht? Beim ersten ist mein Leben noch so von den Momenten bestimmt. Und das ist auch gut. Und es wird auch immer bleiben, dass Jesus uns solche erfrischenden Momente gibt. Dann aber will ich bereit sein, Schritte zu gehen, die von dem Ziel abhängen. Das macht mich fest und sicher in der Nachfolge. Dass Jesus am Anfang alles für uns macht oder gemacht hat, das ist eine wichtige Grunderfahrung, dass er da ist. Da zeigt er uns, ich bin da. Was auch geschieht, ich bin da. Meine Macht ist ungebrochen. Und das bleibt so, auch wenn wir nicht immer gleich Antwort bekommen. Als wir noch Kinder waren, haben unsere Eltern uns alles abgenommen an Verantwortung. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo sie sagen, Verantwortung trägst du jetzt auch ein Stück weit selber für dein Leben und dann immer mehr. Also, wir wollen Schritte gehen, die von dem Ziel abhängen, die uns festmachen in der Nachfolge, wo uns nicht mehr alles abgenommen wird und die gute Erfahrung schon kommt, ehe ein Problem aufgetreten ist. Wenn es weitergeht, vergessen wir diese Grunderfahrungen nicht, können aber auch die anderen Schritte gehen, auf denen wir echte Herausforderungen erleben, in denen Gott, obwohl wir ihn nicht sehen, uns nicht alleine lässt. Gott lässt uns nicht alleine. Wollen wir mit? Oder die Frage ist, wie weit wollen wir mitgehen auf dieser Wanderung mit Jesus? Soll es nur ein wenig Zeitvertreib sein? So ein bisschen eine Art Hobbyersatz? Sonntagmorgen oder heute Nachmittag im Gottesdienst, aber dann auch wieder all das andere? Oder darf es ein wenig mehr sein? Etwas, wo unsere Gefühle berührt werden? Und geht es dann noch ein Stück weiter? Dann ist unsere Entscheidung gefragt und die steht ein bisschen über all dem anderen. Am Ende ist es das Anliegen Gottes, dass wir ihm unser Leben anvertrauen und er wird es gut machen. Dann ist jede Schicht unserer Persönlichkeit von ihm erfüllt. Ein starkes Christenleben ist nicht erlebnisgebunden, sondern zielorientiert. Das macht uns stark. Und deswegen will Jesus vorausgehen und wir verlieren ihn nicht aus dem Blick und gehen mit. Lassen wir uns rufen, diese Etappen mit ihm neu zu gehen und das Ziel vor Augen zu halten. Amen. Herr, wir wollen dir danken, dass du einen wunderbaren Weg hast, der gesäumt ist von Wundern und von Zeichen, von Taten, die uns in Erstaunen versetzen, die uns faszinieren. Aber dass es auch ein wunderbarer Weg ist, von dem wir wissen, dass er ein Ziel hat, dass wir nicht selbst stecken, sondern dass du gesteckt hast. Ein Ziel, für das du uns geschaffen hast, für das du uns gerufen hast und das du mit uns erreichen willst. Und so möchte ich dich bitten, dass du unsere Herzen immer wieder neu bewegst, dass wir bereit sind, diese Etappen zu gehen, ohne in der Mitte des Weges anzuhalten und zu sagen, ich will nicht mehr, sondern dass wir gehen, bis wir das Ziel erreichen. Und du bist dabei. Danke, Jesus. Amen.